Ich lese uns heute Abend die Verse 3 bis 11 aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefes unter dem Thema göttliche Prüfung und Zurechtweisung. Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in dem Kämpfen wider die Sünde und habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet als zu den Kindern: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er stäubt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. So ihr die Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kindern, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welcher sie alle sind, teilhaftig geworden, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Und so wir haben unsere leiblichen Väter zu Züchtigern gehabt und sie gescheut, sollten wir denn nicht viel mehr untertan sein dem Vater der Geister, dass wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken, diese aber zu Nutz, auf dass wir seine Heiligung erlangen. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Immer wieder das vorherrschende Problem in der judenchristlichen Gemeinde, die ja hier angesprochen wurde, aber auch in der übrigen Gemeinde Jesu und der Welt, Rückschau zu halten zu den vorigen Dingen, den vermeintlich guten Dingen, die man getan hat. Der Rückblick entsteht meistens dann, wenn die Anfechtungen groß werden. Ein kurzes Beispiel. Als ich anfing, Jugendarbeit in der Gemeinde zu versehen, musste ich mit jungen Menschen, 12 Jahren, 13 Jahren, Jugendstunden beginnen, durchzuführen. Sie waren ja gerade in einem Alter, wo sie sich selbst nicht so ganz gut sind. Die Mädchen lachen meistens und die Jungs, die machen irgendeinen Unsinn. Und ich nahm aber diese Stunden sehr ernst. Mir war es ein tiefes Anliegen, den jungen Menschen das Kreuz Christi nahe zu bringen und die Notwendigkeit, wiedergeboren zu werden, um ewiges Leben zu empfangen. Und wenn sie aber doch zwischendurch immer wieder in ein Gelächter für sich, nicht weil sie das Wort auslachen wollten, oder mich auslachen wollten, sondern weil sie einfach keine Konzentration hatten und untereinander lachten, ärgerte mich das. Und ich empfand das als eine große Anfechtung. Und was tat ich mitten in dieser Anfechtung? Ich ließ meine Gedanken zurückwandern in die Vergangenheit. Und dann kamen solche Gedanken auf: Ja, vorher, da stehst du dann da und singst deinen Liederabend und jetzt sitzt du hier bei den jungen Leuten und musst dir dumm frech kommen lassen. Das waren Gedanken, ja, da war es eigentlich besser. Man schaut zurück als jetzt bei diesem Klüngel der jungen Menschen. Merken wir, Anfechtung bringen uns immer wieder gerne in Gedanken der Vergangenheit zurück. Oder wir sagen dann solches früher unter den Kommilitonen und den Mitberufskollegen ging es freundlicher zu als bei den Christen. Auch sowas sagt man schon mal. Das ist auch ein Rückblick in die Vergangenheit aufgrund der Anfechtung, die man gerade erduldet. Und genau das ging auch den Judenchristen so. Sie nahmen ja Jesus gerne an. Sie freuten sich ja darüber, dass sie jetzt einen Heiland hatten, der ihre Schuld getilgt hat. Aber da waren die Anfechtungen, die Herausforderung durch die Volksbrüder. die da sagten, ihr seid nicht recht, ihr seid eine Sekte, ihr haltet nicht mehr fest an dem Gebot und dem Gesetz Gottes. Wir sollen nur einen Gott haben und ihr habt jetzt schon zwei und sogar drei mit dem Geist Gottes. Mitten in diesen Anfechtungen schaut man also zurück. Und diese jüdische Gemeinde schaute auch zurück und stand in der Gefahr, alte, gewohnheitsmäßige Dinge, da wo man ein gewisses Ruhekissen hatte, wieder vorzuziehen und wieder sich da hinein zu begeben, als in dem Vorwärtsgang der Heiligung zu stehen und die Anfechtung zu erdulden. Denkt an den, heißt es hier, der doch das Widersprechen von den Sündern, und das ist doch ganz schlimm, erduldete. Der Reine musste sich verspotten lassen von denen, die von Reinheit überhaupt keine Ahnung haben. Von denen, die bis zum Hals und fast über den Kopf im Sumpf stecken, musste er sich verspotten lassen und Widerspruch ertragen. Und er hat es hingenommen. Denkt doch an den. Denkt daran, dass ihr noch gar nicht widerstanden habt in den Kämpfen gegen die Sünde bis aufs Blut. Denkt daran, dass ihr immer wieder in das alte Leben zurückschaut und da noch etwas Gutes sucht. Gibt ja so Radiosendungen, die lauten ja, damals war's. Und je älter man wird, desto mehr ist man geneigt, auch sowas zu sagen. Ja, früher, da war ja alles anders. Heute, mit der Jugend, kann man nichts mehr anfangen mit den Menschen. Damals, und das ist sehr gefährlich. Die Schrift sagt uns, ihr habt noch nicht ganz überwunden in den Kämpfen gegen die Sünde, denn das ist auch Sünde, Rückblick zu halten in das alte Leben, in das Leben ohne Jesus Christus. Alles, was ohne Jesus Christus geschah, war und ist Sünde. Darum halte nicht Rückblick. Verliere dich nicht in der Vergangenheit, sondern bleibe bei dem, was du gelernt hast. Der Herr Jesus gab doch in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld auch diesen Hinweis, dass wo das Wort Gottes nicht genug Wurzeln schlagen kann in den Herzen, die Menschen eine Zeit lang glauben, aber wenn dann die Anfechtung kommt, dann fallen sie ab. Wenn die Anfechtung kommt, dann schauen sie zurück in das vermeintlich gute Leben, was doch nur von Sünde durchsetzt war und geprägt war. Wir brauchen also, so schreibt uns hier der Schreiber des Hebräerbriefes im Auftrag Gottes, wir brauchen die kontinuierliche Zurechtweisung, die auch durch schwierige Gegebenheiten entsteht. Wenn wir oft hinter die Kulissen schauen könnten, was die schwierigsten Situationen unseres Lebens für uns zum Guten bewirken, würden wir nur noch auf den Knien liegen und danken. Und würden nicht versuchen, diese Situation von uns fernzuhalten. Wir würden sagen, danke Herr, denn du weißt, worauf es ankommt in meinem Leben, dass ich erzogen werde, gezogen werde zu dir. Und wie haben wir gelesen? Dass wir deine Heiligung erlangen. Danke, dass du einen Weg weißt. Ich weiß nämlich keinen mehr, wie ich da hineinkomme in deine Heiligung, wie ich umgewandelt werden kann im äußeren Leben. Nur du weißt es. Und du machst es mittels der schwierigsten Situation in meinem Leben. Auch ich selber durfte das auch schon oft erfahren. Die schwierigsten Menschen haben in mir neue Impulse zu weiteren geistlichen Wegen freigesetzt. weil die Schwierigkeit, die dadurch Menschen, durch gläubige Menschen auf mich zukam, mich so innerlich absonderte zum Herrn hin, dass ich bereit war, mir neue geistliche Wege zeigen zu lassen, was zuvor nicht der Fall war. Und so konnte ich dann anschließend dankbar sein für diese wehtuenden Schwierigkeiten. Ach, dass wir doch viel mehr hinter die Kulissen schauen könnten, was Gott, der Herr, so Wunderbares an uns tut. Eine Wahrheit soll uns beschäftigen, auch in unserem Alltagsleben, wo wir stehen, in Berlin oder anderswo, dass doch jeder geistliche Aufbruch, jede Bekehrung zu Gott, jede Wiedergeburt im Heiligen Geist vom Widersacher Gottes angefochten wird. Bis aufs Blut angefochten wird. Deswegen haben wir hier gelesen, ihr habt noch nicht widerstanden in den Kämpfen gegen die Sünde bis aufs Blut. Denn bis dahin kommen die Anfechtungen. Wir können das Wort der Wechselwirkung sagen, je inniger wir mit Jesus Christus leben, durch seinen Geist, desto heftiger werden die Anfechtungen des Bösen. Die Frage ist, können wir das noch so annehmen? Glauben wir das noch so? Oder wundern wir uns über die Anfechtung? Je inniger wir mit Jesus leben und leben wollen, desto heftiger sind die Anfechtungen, die uns von diesem Leben mit Jesus trennen wollen, beziehungsweise nicht mehr tiefer hineinkommen lassen wollen. Und so ging es hier diesen Gläubigen auch in Israel. Aber der Herr legte seinem Volk, legte der jüdischen Gemeinde, legte der Gemeinde und bis zum heutigen Tag legt er ihr Prüfungsphasen auf. Immer wieder aufs Neue. Es ist ja wirklich so, und ich sage da gewiss kein Geheimnis, wir Menschen, auch gläubige Menschen, leben ständig in der Selbstüberschätzung. Wir halten immer mehr von uns, als in Wahrheit da ist. Und deswegen denken wir, wir brauchten diese Schwierigkeiten nicht. Aber Gott sieht unser Herz an. Er sieht, dass wir nicht da sind, wo wir sein sollten. Will aber, dass wir da sind, wo wir sein sollen, weil er uns beschenken will und hilft uns dazu durch Prüfungsphasen. Er möchte uns durch diese Prüfungsphasen und Anfechtung gleichfalls einen Spiegel vorhalten und sagen, schau, das will ich dir noch geben und das fehlt dir noch. Und wenn ich dir das nicht geben kann, zeige ich dir, in welcher Gefahr du stehst, wieder zurückzuschauen, zurückzufallen. Und so gibt es ja auch viele Gläubige, die heute in den Judaismus wieder zurückfallen. Das heißt ins Gesetz. Und klammern sich persönlich am Gesetz fest, indem sie sich das Gefühl geben, jetzt gesichert zu sein. Und sie sind total unfrei darin. Das will der Herr nicht. Er wollte nicht, dass die hebräische Gemeinde zurückfällt ins Gesetz und wir auch nicht, sondern dass wir wachsen in der Gnade. Und wenn wir nicht zurückfallen ins Gesetz, dann fallen wir leicht zurück in das weltliche Wohlleben. Und das ist auch nicht nur eine Spekulation, sondern das wird genannt. In der Offenbarung spricht der Herr ganz offen darüber. Zu Christen, die sich nicht mehr durch die Schwierigkeiten und die Anfechtungen und die Züchtigungen zurechtbringen lassen. Sie haben einen Stand eingenommen im weltlichen Denken, im materiellen Denken und sagen dann, wir sind gläubig, wir brauchen nichts mehr. Gemeinde zu Laodicea. Wir müssen uns nicht über sie erheben, aber das ist ein Spiegel dafür, wie es uns auch ergehen kann, wenn die Züchtigung Gottes nicht mehr Raum gewinnt in unserem Leben. Wir lesen dort in Vers 17, du sagst, ich bin reich, ich habe satt zu essen, ich bedarf überhaupt nichts, du weißt aber nicht, dass du elend bist, jämmerlich, arm bist, blind bist, bloß bist. Also welch ein Selbstbetrug liegt da vor, bei gläubigen Menschen. Gläubigen Menschen. Und dann sagt der Herr vom Himmel her, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist, damit du wirklich reich wirst. Und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbar werde, die Schande deiner Blöße, die Schande, in die du wieder zurückgefallen bist. Denn wenn wir nicht gezogen und gezüchtigt werden vom Herrn, verfallen wir in Gedanken, im Wesen, in Worten wieder in Schande. Zank zum Beispiel ist auch Schande. Und wenn es einer mitkriegt, dass Christen zanken können, ist eine große Schande. Große Schande vor der Welt. Da winken die nur ab und sagen, mit denen lass mich doch in Ruhe. Das ist eine Schande. Kaufe von mir, sagt der Herr, Gold, weiße Kleider, damit nicht deine Schande offenbar wird. Kaufe dir Augensalbe von mir, lass dich beschenken von mir, damit du richtig sehen kannst, worauf's ankommt. Denn welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Sei nun fleißig und tue Buße. Das ist genau das, was hier dieser Gemeinde im Hebräerbrief auch gesagt wird. Denkt daran, dass euer Herr, an den ihr glaubt, das Widersprechen von den Sündern erduldet hat. Nun lasst euch nicht weich machen und matt machen durch den Druck der Welt, die euch, die Gott, die das Heil Gottes in Frage stellen will, die dein ganzes Leben in Frage stellen will. Denken wir auch an die Prüfung der Urgemeinde zu Pfingsten. Kaum, und ich sage es mal so, kaum waren sie beseelt mit dem Heiligen Geist. Und schon ging's los. Wurden sie eingesperrt, verfolgt, verboten zu reden, geschlagen. Kaum Pfingsten erlebt. Und schon war die Verfolgung da. Aber warum? Nicht nur wegen der Verfolgung als solches, um sie in dem Neugewonnenen festzuhalten. Die Entscheidung in ihnen immer wieder festzumachen. Ich bleibe bei Jesus. Er hat mir seinen Geist gegeben. Ich gehe nicht weg von ihm. Und dann gibt's noch einen kleinen Druck dazu. Was machst du, wenn sie sagen, sie töten dich? Gehe ich auch nicht weg? Gut, dann kriegst du jetzt einen Freiraum und dann darfst du Zeugnis geben von dieser Gnade. Apostelgeschichte 4, 34. Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wie viel ihrer Waren, die da Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Gutes, legten es zu der Apostel Füßen. Und man gab einem jeglichen, was ihm Not war. Die Prüfung, sich lösen zu lassen, auch von dem, was man selber als Sicherheit zuvor besessen hat, was man zuvor als gut empfunden hat. Diese Lösung wurde durch Hungersnot, durch Not, durch Verfolgung, weil andere ihnen nichts mehr gaben, den Armen gefördert. Loslösung. Keiner sollte Mangel haben. Es war ja Mangel da. Aber was machst du damit? Bleibst du bei Jesus mit deinem Mangel und erwartest alles von ihm? Oder gehst du zurück in die Welt und erwartest alles von ihr? Wo wird dein Mangel gestillt? Und so bewiesen die ersten Gläubigen, dass ihr Mangel vom Herrn gestillt wird. Jeder gab, was er hatte, löste sich innerlich davon, und gab es der Schar der Gläubigen, wovon der Einzelne auch ein Teil war. Innere Lösung von der Rückschau in die Welt. Aber wir sehen, dass es auch ein anderes Beispiel gab, wo das nicht funktionierte unter Gläubigen. Wo sie doch wieder durch diese Not, die gerade herrschte, den Rückblick in bessere Tage, äußerlich gesehen, in diese Welt wagten. Das war Ananias und Sapphira. Zu derselben Zeit. Wir lesen, ein Mann aber mit Namen Ananias samt seinem Weibe Sapphira verkaufte sein Gut. Bis dahin klingt es ja wunderbar. Aber dann kommt es, und entwandten etwas von dem Geld mit Wissen seines Weibes und brachten ein Teil und legten ihn zu den Apostelfüßen. Petrus sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist lügest und entwendetest etwas von dem Geld des Ackers? Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest. Und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Warum hast du denn solches zu deinem Herzen in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott gelogen. Da Ananias aber diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Ananias hielt also innerlich durch die Not Rückschau in das vorige Leben. Da hatte er nämlich diesen Acker, von dem er sich ernähren konnte. Da hatte er eine gewisse Sicherheit, die ihm jetzt in dieser Notlage besser erschien als die unsichtbare Sicherheit in Jesus. Und Petrus sagt, na gut, du hättest es ja zugeben können, dass du deinem Herrn nicht so vertraust. Aber du hast zusätzlich dir noch was vorgemacht und anderen auch. Du hast gelogen. Du hast so getan, als ob du deine Sicherheit ganz in deinen Herrn setzt. Und dabei hast du sie auf das alte Leben zu einem Teil gesetzt. Und er gab seinen Geist auf und konnte die Vorwärtsbewegung der Urgemeinde nicht mehr weiter mitbegleiten und leben. Und da kam ja dann auch seine Frau noch hinzu. Jeder sollte ja ein eigenständiges Glaubensleben vor Gott haben. Der Mann nicht über die Frau nicht über den Mann, sondern jeder zu Jesus Christus. Auch das ist ja eine große Gefahr in unserer Zeit, dass sich eben einer an den anderen hängt und mitlebt im Glauben. Auch Kinder vielleicht mit den Eltern. Oder manchmal auch Eltern mit den Kindern. Da begab es sich über eine Weile bei 3 Stunden, dass seine Frau hineinkam. Sie wusste nicht, was geschehen war. Petrus sprach zu ihr, sage mir, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Sie sprach, ja, so teuer. Petrus sprach zu ihr, warum seid ihr denn eins geworden, zu versuchen den Geist des Herrn? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden dich hinaustragen. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Auch sie hat sich mit dem Rückblick in die Welt, mit der vermeintlichen Sicherheit, die der Mann auch suchte, eins gemacht. Und wurde dadurch untauglich, im geistlichen Leben zeugnishaft voranzugehen. Das meint der Hebräerbrief. Schaut doch auf den, der alle Anfechtungen überwunden hat, der das Widersprechen von den Sündern erduldet hat. Ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut. Lasst euch zurechtbringen. Die hebräische Gemeinde sollte sich also immer wieder das Kreuz von Golgatha vors Auge stellen und sollte innerlich mit zuhören, was im Vorfeld des Kreuzes alles geschehen ist mit dem Herrn, zusehen, was am Kreuz und unterm Kreuz geschehen ist. Und ich wünsche uns allen diesen Blick, auch im Gebet, im Gebetsleben, dass wir im Gebetsleben nicht uns sehen, nicht den Menschen, sondern das Kreuz sehen. Dass wir Jesus dort sehen, den Leidenden für uns, die spottenden Leute unterm Kreuz sehen. Dass wir die Wunden sehen und dass wir die Liebe sehen und die Barmherzigkeit, mit der Jesus vom Kreuz betet, Vater, vergib ihnen. Die Einladung verspüren. Und wenn wir das in unserem Gebetsleben immer wieder vor Augen haben, werden wir bewahrt, wieder Rückschau zu halten in vermeintliche frühere gute Tage. Gedenket an dies, was für euch getan worden ist. Wir sind ja alle dankbar über die Konsequenz von Golgatha, dass wir dadurch nicht nur zeitlich, sondern ewig gerettet sind. Bleiben wir treu in der Glaubenskonsequenz, trotz der Anfechtung, dann werden wir auch ein sichtbarer Beweis für den Sieg Jesu. Ein sichtbarer Beweis. Ich kann mich noch entsinnen, am Anfang unseres Glaubenslebens wurden wir sehr stark unter die Lupe genommen von vielen Menschen, von Berufskollegen, Familienangehörigen, Freunden, Bekannten. Sie wollten sehen, ob der Sieg Jesu wirklich Tragkraft hat. Und es dauerte uns manchmal sehr lange, bevor sie nun endlich mal zugaben, was sie gesehen haben. Manche haben erst nach Jahren gesagt, was sie gesehen haben. So lange haben sie uns beobachtet. Eine Hausratsfrau, die ich dann später auch beerdigt habe, sah immer aus ihrem Fenster, was die Schmidts dort machen, wie die leben, wie die aussehen. Und erst nach längerer Zeit sagte sie plötzlich eines Tages, als wir aus der Kleinwohnung ausziehen wollten, weil wir eine größere brauchten noch für unsere Kinder, bleibt hier, bei euch geht immer alles anders zu. Das sieht man. Die Leute schauen danach, ob der Sieg Jesu wirklich eine echte Sache ist. Und wir sollen damit hineingenommen werden, so wir die Anfechtung erdulden und uns erziehen lassen vom Herrn zu dem Stand hin, wo etwas sichtbar werden darf, was er selbst vollbracht hat, damit wir Einladende zu ihm werden. Dass die Spötter und die Widersacher gegen den Glauben und gegen uns, die wir Jesus aufgenommen haben, arbeiten und gegen uns sind, das begründet sich einfach darin, dass sie in ihrer Selbstgerechtigkeit verharren wollen, dass sie der Sünde nicht absagen wollen, und dann müssen sie natürlich das Neue, was gegen ihr selbstgerechtes und sündiges Leben streitet, zunichte machen, aus dem Mittel schaffen. Sie fühlen sich gestraft durch das, was sie sehen müssen, dass es ein anderes Leben gibt mit Gott. Und Gemeinde Jesu ist dazu berufen, diese Schau dem Menschen, der sich noch in der Sünde verhaften will und in der Selbstgerechtigkeit leben will, zu geben. Denn alle, auch die Selbstgerechten und Sünder, suchen immer Weggenossen. Sie suchen Mitstreiter. Selbstgerechte suchen andere Selbstgerechte, um sich in ihrer Selbstgerechtigkeit bestätigt zu fühlen. Ein Sünder sucht den anderen, um sich in seiner Sünde bestätigt zu fühlen. Wenn wir in Berlin große Umzüge haben, gerade an diesem sogenannten Christopher Street Day, dann ist das genau dies. Ein Sünder sucht den anderen mit der gleichen Sünde, um sich bestätigt zu fühlen, richtig zu sein. Und da finden sich große, kleine, ein hohe in der Welt und niedrige. Darum muss all das, was diesen sündigen Weg nicht bestätigt, angefochten werden. Das soll uns überhaupt gar nicht wundern. Das sprach der Herr Jesus auch zu den Pharisäern, den Selbstgerechten. Matthäus 23, Vers 13. Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr kommt nicht hinein. Und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Genau das ist es. Das sind diese Anfechtungen. Da wollen welche ins Himmelreich zu Jesus kommen. Aber es soll verhindert werden, dass sie reinkommen. Da ist Gemeinde Jesu, die das Zeugnis gibt, mir sind meine Sünden vergeben. Die müssen bekämpft werden. Die dürfen nicht diesen Weg gehen. Und die Selbstgerechten, selbstgerecht in der Sünde, selbstgerecht in der Religion, selbstgerecht in den guten Taten, wollen auch nicht, dass andere durch das Kreuz Christi ewige Erlösung haben. Also hier können wir unsere ganz persönlichen Anfechtungen einordnen. Und Selbstgerechtigkeit gibt es nicht nur bei Gottlosen, das gibt es auch unter Christen. Je nach Glaubensstand. Manche verhalten sich ja so, als ob sie für sich, was sie schon erreicht haben, das ist das Nonplusultra. Sie haben alles, selbstgerecht. Und jetzt sind alle anderen nur aufgerufen, sich ihnen anzupassen. Die arbeiten auch gegen die Mitgläubigen, genauso. Weil sie nicht erkennen wollen, dass sie selber noch nicht vollkommen sind, sondern sie hinken auch hinterher auf dem Weg der Heiligung. Also hier wird ja den Hebräern, und ich glaube, das ist auch gut so, dass im Hebräerbrief auch so ein bisschen deutlich steht. Denn in Israel redet man auch Tacheles, so sagt man ja. Ganz klar. Deswegen haben zwei Juden immer drei Meinungen. Weil man ganz deutlich redet miteinander. Und hier wird auch deutlich gesagt, das und das fehlt dir. Pass auf, dass du nicht in eine Selbstgerechtigkeit zurückfällst und dadurch den anderen in seinem Vorwärtsgang sogar noch hinderst. In Römer 1, Vers 32 wird das auch deutlich gesagt von Menschen, die nicht durchdringen wollen in der Heiligung und der Sünde nicht absagen in ihrem persönlichen Leben, sondern sie einfach zulassen. Da steht geschrieben, sie wissen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches tun, also die Sünde zulassen, des Todes würdig sind. Sie tun es aber nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun, die mit ihnen den gleichen Weg gehen. Jesus Christus wurde verleumdet. Er wurde sehr hart angegangen, aber er blieb standfest. Darum sollen auch wir die Anwürfe, die wir bekommen, welche es auch sein mögen, nicht als solche sehen, die uns aus der Bahn werfen können und dürfen, sondern als solche, die nur unseren Aufblick zu Jesus, wie wir es heute Morgen gesagt haben, streitig machen möchten. In 1. Petrus 2, 23 heißt es dazu Folgendes. Über den Herrn. Er wurde ja gescholten, aber er hat nicht wieder gescholten. Er drohte nie, obwohl er litt. Obwohl er litt. Er hat nicht böse Worte gesagt. Obwohl er litt. Ja, dieser Gegensatz. Er stellte es aber, und das ist diese Aufforderung, alles dem anheim, der Recht richtet, dem himmlischen Vater. Und während er dies tat, blieb er im Aufblick zum himmlischen Vater, und wie lesen wir in der Schrift, lernte der Menschensohn Gehorsam an dem, was er litt. Und so sollen auch wir Gehorsam lernen an dem, was wir leiden. Indem wir uns an Jesus Christus festhalten. Was wurde zu dem Herrn gesagt, ist sehr schrecklich. Und dennoch hat er sich nicht aufhalten lassen. Sie haben gesagt, du hast den Teufel. Der heilige Sohn Gottes. Du hast den Teufel. Jetzt wissen wir, dass du den Teufel hast. Du bist vom Satan regiert. Das musste sich der Sohn Gottes gefallen lassen. Er blieb im Aufblick zum Vater, um diesen Weg nach Golgatha für uns gehen zu können. Seine Familie wollte in Kapernaum, nachdem er, Jesus, seine Jünger berufen hat und eine große Schar sich wieder vor dem Haus in Kapernaum sammelte, wollten ihn zurückhalten, dass er nicht weitere, ich sage es mal jetzt menschlich, dumme Sachen macht. Denn dass er sich da Jünger berufen hat, war in ihren Augen eine dumme Sache. Markus 3, Vers 21. Sie sagten, der ist ja von Sinnen. Der ist ja von Sinnen. Ja, was würden wir dann sagen? Jesus ging seinen Weg weiter im Augenblick zum Herrn, zum himmlischen Vater, um uns zu erlösen. Er hat sich nicht aufhalten lassen. Und unter dem Kreuz, da hing er blutend, elend aussehend. Was sagten die Leute? Matthäus 27, 40. Andern hat er geholfen, aber sich selbst. Ist ja lächerlich, kann sich selber gar nicht helfen. Guck doch an, wer ist er denn? So redeten sie. Und Jesus hat nicht wieder gescholten. Nicht wieder gescholten. Er hat nicht gedroht, sondern er hat gesegnet. Vater, vergib ihm. Und es ist doch ein Weg, den wir ja auch gehen wollen. Und was muss geschehen, damit wir diesen Weg gehen? Was muss an mir geschehen, dass ich das kann? Dass ich nicht aufbrause, wenn mir mal jemand auf den Fuß tritt. Es kann nur das geschehen, was Gott für mich dafür ersehen hat. Und das sind eben die Anfechtungen. Das sind die Nöte, die mich demütigen und in eine Grenze bringen, wo ich sage, ja, jetzt will ich das empfangen, was du mir geben willst, damit ich auch so reden kann wie du. Damit ich verlästert werden kann und dennoch segnen. Dass ich meine Feinde dennoch lieben kann. Ja, das muss der Herr doch in uns bewirken. Das geht ja nicht auf Zuspruch. Mach das mal. Wir probieren das und wir können das gar nicht. Wir bringen das noch nicht mal einen Tag fertig. Da ist schon so viel daneben gegangen, ja? Aber wir sollen und dürfen das. Wir dürfen das. Gott will das in uns aufrichten. Im Blick auf dieses sein Vorbild des Leidens Jesu, sagte er zu seinen Jüngern, das Gleiche wird euch auch geschehen. Das Gleiche. Matthäus 10, 24 bis 26, lesen wir mal diese Verse, wie offen der Herr Jesus da zu seinen Jüngern, seinen Nachfolgern spricht. Er macht ja gar kein Geheimnis daraus. Aber er weiß, dass das Leiden und diese Nöte notwendig sind, um uns auch in diese geistliche Form und Fassung zu bringen, wo wir ihm gefallen in dieser Welt, dass wir ihm dienen können. Der Jünger ist nicht über seinen Meister, noch der Knecht über den Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausvater Beelzebub geheißen? Wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen also heißen? Nicht nur gleich, sondern wie viel mehr? Denn bei den Hausgenossen ist es ja eigentlich noch wesentlich angebrachter, weil man sieht, dass die unvollkommen sind, dass die so viele Schwächen haben. Denen muss man das noch dreimal sagen, dass sie den Beelzebub haben. Wie viel mehr werden die Hausgenossen so beschimpft werden? Also der Herr sagt das so ganz deutlich. Er macht den Jüngern überhaupt nichts vor. So fürchtet euch aber nicht vor ihnen. Das kommt hinzu. Fürchtet euch nicht. Denn es ist doch nichts verborgen, das nicht offenbar werde. Es ist nichts heimlich, das man nicht wissen werde. Schaut nicht zurück in das alte Leben. Fürchtet euch nicht. Wenn sie euch das sagen, dann ist das nicht schlimm. Es dient euch letztlich zum Besten. Ihr sollt dadurch gezogen und erzogen werden. Kinder Gottes sind Kinder. Sind Kinder, die wie von leiblichen Eltern erzogen und gezogen werden müssen, zurechtgebracht werden müssen. Sie wissen doch den Weg von sich aus selbst gar nicht. Sie müssen Anweisungen bekommen und sie müssen gegebenenfalls von einem Weg, wo sie vorschnell hingelaufen sind, zurückgeholt werden. Sie müssen auch notfalls mal mit sanfter Gewalt deutlich hören und erfahren, wo es lang geht. Wir haben hier dieses Beispiel genannt bekommen, dass ja die leiblichen Väter ihre Kinder auch züchtigen nach ihrem Gutdünken, nach dem, wie sie denken, dass es gut sei. Wie viel mehr muss der Vater aller Geister die Seinen, seine Kinder auch zurechtbringen? Es geht ja um eine viel höhere Ebene. Und darum mussten die Hebräer diese Anfeindungen aus dem eigenen Volk erdulden, damit sie näher zu Jesus kommen. Darum soll christliche Gemeinde, ich sag's mal so, mitten aus der christlichen Gemeinde Anfechtung erdulden, damit die Einzelnen näher zu Jesus kommen. Denn die Anfechtung mitten aus dem eigenen Volk, aus der eigenen Gemeinde, sind die schwierigsten. Aber die dienen am besten, um Jesus nahe zu kommen. Und da wehren wir uns am meisten. Da sagen wir dann, ach, die Welt. Naja, das ist nicht so schlimm, ist ja die Welt. Dann gehen wir lieber zur Welt, ja? Aber mit den Christen will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, gerade die sind ja dann oft der beste Schleifstein für uns. Wenn wir es doch nur zulassen. Wie viel mehr muss der Vater der Geister seine Kinder zurechtbringen? Gott in Jesus Christus muss uns oft in seiner Liebe hart rannehmen. Und ich sage das bewusst mit dem Wort hart, denn wir empfinden es so. Wir empfinden viele Dinge sehr hart und fragen uns innerlich, muss denn das sein? Muss das auch noch sein? Ja, wir empfinden es als sehr hart. Aber er muss uns oft hart rannehmen, damit wir nicht das Heilsziel vor unseren Augen verlieren, sondern die Herrlichkeit Gottes immer wieder sehen. Und wie wir es uns schon gesagt haben, einleiten, das dennoch im Herzen immer wieder verspüren. Sehen wir doch mal so unseren Alltag und unsere Schwierigkeiten an. Dann werden wir sogar froh darin. Wir sollen das Heilsziel für uns nicht aus den Augen verlieren, aber auch nicht für den Nächsten, den Auftrag in dieser Welt nicht versäumen. An die Korinther schrieb der Apostel Paulus in diesem Geist von der Zurechtbringung und der Prüfung vor Gott, die sie unbedingt zulassen sollen, in 1. Korinther 11, 32, wenn wir gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Wenn der Herr also schwierige Dinge zulässt, werden wir von ihm zurechtgezogen und gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verloren gehen, die Jesus ablehnt. Der Herr wacht doch über seine Gemeinde, wie der Hirte über seine Schafe. So lesen wir es ja auch in diesem Hirtenkapitel Johannes 10, in den Versen 3 und 9, das können wir mal uns lesen. Dem guten Hirten tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen und er führt sie. Er führt sie aus und ein. Jesus spricht dort, ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Und er wird ein- und ausgehen und er wird Weide finden. Ich passe auf, dass meine Schafe immer die Weide finden, die sie brauchen, damit sie auch ernährt werden. und geistlich wachsen. Die Anfechtungsnot der hebräischen Gemeinde, die Verachtung durch ihre Landsleute, durch ihre Familienangehörigen, sollten einfach nur zur tieferen und erneuten Erkenntnis der Gnade Gottes führen und zur Dankbarkeit darüber, dass der Messias gekommen ist, als Lamm Gottes geschlachtet wurde für uns und nun sind wir frei und rein von aller Sünde bis in Ewigkeit. Wie die Wege Gottes manchmal gehen, können wir an einigen Beispielen uns ansehen. Und zwar im Blick auf das Heil, im Blick auf die Seligkeit. In Hiob 33, das mutet uns sehr hart an, was wir dort lesen, aber das ist Liebe Gottes. Ab Vers 14, Gott redet in mancherlei Weise zu den Menschen, nur achtet man es nicht. Er redet im Traum manchmal zu den Menschen, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Leute fällt, wenn sie schlafen auf dem Bette, da öffnet er ihnen das Ohr und erschreckt sie. Das klingt nicht gut. Und er züchtigt sie. Klingt auch nicht gut, ne? Aber wir lesen weiter, wozu das nötig ist. Dass er den Menschen von seinem Vornehmen wende und behüte ihn vor Hoffart. Aber da können wir doch sagen, ist doch wunderbar. Wenn es darum geht, dann nehmen wir doch den Schreck und die Zucht gerne in Kauf. Und damit er ihn und seine Seele verschone vor dem Verderben, das sind Gottes Gedanken, und sein Leben, dass es nicht ins Schwert falle, auch straft er ihn mit Schmerzen auf seinem Bett. Die habe ich persönlich auch nicht gern. Und er, seine Gebeine nimmt er kräftig unter die Kontrolle, ja. Und er zieht's hier, zieht's da. Er richtet ihm sein Leben so zu, dass dem Menschen sogar vor der Speise ekelt. Der will überhaupt nicht mehr essen. Und seine Seele so, dass sie überhaupt nicht mehr Lust hat, die irdische Speise anzurühren. Ja, ist dann das Liebe, wenn jemand so mit mir umgeht? Das ist Liebe Gottes. Wenn er das tut in unserem Leben, denn er hat ein Ziel. Er geht mit dem Menschen so um, dass das Fleisch verschwindet, der nimmt immer mehr ab, dass man es gar nicht sehen kann. Und die Gebeine werden zerschlagen, dass man sie gar nicht mehr gerne ansieht. Und beinahe so, dass seine Seele naht zum Verderben und sein Leben zum Tod kommt. Dann aber für ihn ein Engel als Mittler eintritt, einer aus tausend, zu verkündigen dem Menschen, wie er solle recht tun. So wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunter ins Verderben fahre, denn ich habe eine Versöhnung erfunden. Da merken wir diesen ganze furchtbare Werdegang der Züchtigung, den wir überhaupt nicht sehen wollen und akzeptieren wollen, dient zu einem kostbaren Weg der Erkenntnis in der Erlösung und der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Er wird dann nämlich Gott bitten. Der wird ihm Gnade erzeigen und wird ihn sein Antlitz sehen lassen mit Freuden und wird dem Menschen nach seiner Gerechtigkeit vergelten. Das ist das Ziel. Und das Ziel auch mit der Gemeinde, nicht Rückblick halten. Die Anfechtungen müssen uns dazu bringen, dass wir immer mehr Herrlichkeit Gottes sehen. In 5. Mose 8 lesen wir Folgendes dazu. 5. Mose 8. Vers 1 bis 6. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, auf dass ihr lebt und gemehrt werdet und hineinkommt in das Land, es einnehmt, das der Herr euren Vätern geschworen hat. Und gedenke alles des Weges, durch den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte. Also auch wieder Worte, die man nicht gerne hört. Er demütigte dich dort und versuchte dich, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre. Also wir merken, das sind gute Sachen. Gute Dinge, auch heute in der Gemeinde Jesu. Wir müssen gar nicht so viel klagen über die Schwierigkeiten in dieser Welt. Sie sollen ja offenbar machen, was in uns steckt und wo wir uns in der Nachfolge Jesu befinden. Damit also kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. So steht's hier. Wir sagen auf Anhieb, ja, ich folge Jesus, ich sag alles, mach alles, was er tut, sagt, ich tue alles. Wir sind da sehr schnell mit der Antwort. Aber stimmt denn das auch? Die Anfechtung macht es offenbar. Sie macht offenbar, ob wir wirklich in jeder Hinsicht willig sind, alles zu tun, was Jesus sagt, und ob wir wirklich alles getan haben, was wir gehört haben. Die Anfechtung zeigt es uns, so auch dem Volk Israel. Er demütigte dich, heißt es hier, und ließ dich hungern. Er speiste dich dann mit Mann, das du und deine Väter nie gekannt hattet, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Ja, das muss man ja erstmal lernen. Deine Kleider sind nicht veraltet an dir, und deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre? So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich gezogen hat, also gezüchtigt hat, wie ein Mann seinen Sohn züchtigt und zieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und fürchtest ihn. Das ist auch das Wort in Sprüche 13, 24. Im Blick ja nicht nur auf die Erziehung der Eltern zu den Kindern, sondern auch im Blick darauf, dass wir die Züchtigung nicht abweisen sollen in unserem Leben, dass wir nicht Widerstand leisten sollen, sondern auch die Route, nennen wir es mal ruhig so, die Route Gottes erdulden sollen. Sprüche 13, 24. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bald. Und genau das tut Gott. Wenn Gott seine Rute schonen würde in meinem Leben, dann hat er mich nicht lieb. Dann lässt er mich nämlich dort stehen, wo ich stehe, bringt mich keinen Schritt nach vorne. Er weiß doch, was für ein Gemächte wir sind. Er weiß, dass ich die Zucht brauche, damit ich auch seine Liebe verspüre durch seine Geschenke. 1. Petrus 5, 9 in diesem Zusammenhang bezeugt der Apostel, und sagt, widersteht dem Teufel fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden über eure Brüder in der ganzen Welt gehen. Denn alle, die von Gott geliebt sind, werden gezüchtigt. Bitte nicht Rückschau halten. Und Jakobus setzt noch hinzu und preist sogar die Gläubigen glücklich und selig, die mitten in den Anfechtungen stecken und sie erdulden. Also sich nicht dagegen wehren, sondern den Aufblick zum Herrn behalten. Ich lese uns mal Jakobus 1, 2 bis 4. Meine lieben Brüder, achtet es für Freude. Eitelfreude steht hier, das heißt immer als Freude, also ohne irgendeinen bitteren Gedanken, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das widerstrebt uns doch, darin etwas Frohes zu sehen, wenn wir in Anfechtung stehen. Aber das gehört zur Gemeinde Jesu. Denn ihr sollt wissen, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. Die Geduld soll aber fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr vollkommen seid und ganz seid und keinen Mangel habt. Keinen Mangel habt. Das ist die Seligkeit in der Anfechtung. Denn selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Gott hat uns lieb und wir dürfen ihn lieben. Wir brauchen alles, was uns Jesus Christus darreichen will. Wir können auf nichts verzichten, was er uns gibt. Alles sollen und müssen wir haben. Wenn wir es nicht suchen, dann müssen wir durch besondere Situationen im Leben darauf hingewiesen werden. Wenn wir freiwillig nicht die Gaben Gottes suchen und sie uns geben lassen wollen, muss der Herr nachhelfen, dass wir sie wünschen. Das kann durch Schwierigkeiten, durch Krankheiten, durch Widerstände aller Art geschehen. Ein letztes: Es geht doch um seine Heiligung, die wir erlangen sollen. Gottes Liebe zu uns ist größer, als wir denken. Sie ist so groß, dass er bei uns keine eigenen Wege zulassen will, weil eigene Wege uns immer schaden. Eigene Wege sind unfruchtbar und zugleich immer unfrohe Wege. Auf eigenen Wegen wird kein Mensch glücklich. Und Gott hat uns so lieb, dass er uns von allen eigenen Wegen, wo wir unfroh sind, unglücklich sind, wegholen möchte. Eigene Wege im Leben der gläubigen Gemeinde verunehren auch den Herrn und richten immer nur Herzeleid, auch bei dem Nächsten und bei sich selbst an. Eigene Wege verursachen nie Gutes. Zum Beispiel Neid. Neid im Leben eines Kindes Gottes, wenn das regiert, zerstört die Offenbarwerdung des Wesens der Liebe. Der Liebe Gottes zu sich selbst und der Liebe zum Nächsten. Jesus will uns nicht nur die Erlösungsheiligung schenken, sondern auch die Handlungsheiligung, dass wir in geheiligtem Wesen das Richtige tun. Von der Erlösungsheiligung spricht er in Johannes 17, Vers 19: Ich heilige mich selbst für sie. Das ist die Erlösungsheiligung. Das mache ich für sie. Von der Handlungsheiligung spricht er: Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich heilige mich für sie, für die Erlösung. Aber damit sie richtig handeln, heilige sie in deinem Wort, in der Wahrheit. Ziehe sie da hinein, dass sie das Richtige tun. Das Wort des Herrn soll uns also immer wieder Maßstab und Prüfung in unserem Leben zum geistlich-heiligen Wandel sein, zur Ehre des Vaters im Himmel und zur Frucht in dieser Welt. Darum soll die Frage uns stets beschäftigen: Was sagt der Herr? Was soll ich tun? Wie soll ich wandeln? Wie soll ich handeln? Petrus fordert ja auch auf in seinem ersten Brief und sagt: Denkt doch einfach daran, der Herr ist heilig und ihr sollt auch heilig sein in allem eurem Wandel. Und euer Gefäß soll in Heiligung und Ehren leben, so 1. Thessalonicher 4. Die hebräische Gemeinde und auch wir erkennen also und sollen erkennen, dass göttliche Züchtigung unbedingt nötig ist. Unbedingt nötig ist in unserem Leben. Durch Schwierigkeiten, durch mancherlei unangenehme Erfahrungen, damit daraus eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit in uns entsteht. Und ich sage, ich möchte die haben. Ich sehne mich danach. Ich möchte die friedsame Frucht der Gerechtigkeit mehr erkennen. Darum möge der Herr mir und uns schenken, dass wir dankbarer werden über die Züchtigung, die dazu verhilft, über die schwierigen Situationen unseres Lebens, die nur das eine im Sinn haben, uns von Gott beschenken zu lassen, dass wir das annehmen, was er für uns bereitet hat. Das Wesen der Liebe soll gänzlich in uns ausgebreitet werden, die Verbindung zu ihm immer enger werden und somit auch die Verbindung zu den Glaubensgeschwistern, daran die Welt erkennen kann, dass wir zu Jesus gehören. Das möge der Herr uns schenken.